Ihr Lieben, die Ferien liegen hinter uns, die Schule hat wieder angefangen, aber ich hoffe, dass jeder von euch hat. Vielleicht seid ihr in der Stille auf einem Berg oder am Meer eurem Gott begegnet. Vielleicht wurde euer Glaube auch seinen Urlaub, sofern er welchen hatte, wirklich genießen konnte. Vielleicht habt ihr ein gutes Buch gelesen, das euch neu motiviert, in der Freizeit tief berührt. Egal was es war, es wäre doch sehr schade, wenn diese positiven Eindrücke jetzt im Alltag schnell wieder untergehen. All diese Erlebnisse sind doch Samenkörner des Himmels in unserem Leben. Und Jesus möchte, dass davon etwas in dir für die Ewigkeit weiter wächst. Leider verpassen wir solche Chancen viel zu oft. Da kommt es zu einem geistlichen Aufbruch bei uns. Der Herr macht uns etwas deutlich. Doch kaum holt uns der Alltag ein, fallen wir in unser altes Lebensmuster zurück. Die himmlische Saat wird erstickt. Schon das Volk Israel hat das in seiner Geschichte mit Gott immer wieder erlebt. Eines der bewegendsten Beispiele dafür berichtet uns der Prophet Haggai. Wir haben seinen Bericht und die Worte Gottes gerade in der Lesung gehört. Jesus hat mir in diesem Text 6 Dinge gezeigt, die auch unseren Glauben heute noch bedrohen. Und die Sandra hat das vorhin ja schön gesagt, der Haggai nimmt da kein Blatt vor den Mund, weil es sich wirklich um Dinge handelt, die gefährlich sind für unseren Glauben. All diese Dinge, die ich uns heute vorstelle, haben tatsächlich das Potenzial, jedes Einzelne uns ganz weit weg von Jesus zu bringen. Wir sollten also nicht meinen, dass uns so etwas wie den Israeliten damals nie passieren könnte, nur weil wir vielleicht 5 dieser 6 Fehler nicht begehen. Dem Teufel reicht es meistens schon, wenn wir ihm den kleinen Finger reichen, dann zieht er uns zu sich. Fangen wir an mit dem, was Haggai uns heute zu sagen hat. Die erste Sache, die den Israeliten damals zum Verhängnis wurde, war ihre geistliche Trägheit. Sie waren von Gott beauftragt worden, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. Nur für diesen Zweck hatte sie der König von Persien aus dem Exil in Babylon entlassen. Doch sie meinten, als sie zurückkamen, dass erstmal anderes wichtiger sei. Sie sagten, es ist noch viel zu früh, solch eine große geistliche Herausforderung anzupacken. Lasst uns doch erstmal unsere eigene Existenz sichern. Wenn wir alles in trockenen Tüchern haben, dann ist immer noch genug Zeit für Gott. Doch indem das Volk so handelte, verlor es seinen Gott aus den Augen. Statt wunderbare Dinge mit Gott zu erleben, gab es nun Frust. Das Geld zerrann ihnen zwischen den Fingern und Gott verweigerte seinen Segen. Gott sagt, ihr habt viel erhofft, aber nur wenig erreicht. Denn ihr habt meine Ziele brachliegen lassen und euch immer nur um eure eigenen Sachen gekümmert. Kennst du das? Könnte Jesus das vielleicht auch über dein Leben sagen? Wo bist du von seinem Kurs abgekommen? Wo bist du geistlich träge geworden? Wo vernachlässigst du Gottes Ziele für dein Leben? Jesus selbst gibt uns dazu einen guten Rat, wie wir diese geistliche Trägheit überwinden können. Er sagt, werde wieder wach und stärke den Rest, der noch am Leben bei dir ist, bevor er vollends stirbt. Was ich bei dir an guten Taten vorgefunden habe, das kann in den Augen meines Gottes noch nicht bestehen. Erinnere dich daran, wie du die Botschaft anfangs gehört und aufgenommen hast. Richte dich doch wieder nach ihr und kehr zu mir um. Merkst du, Jesus kennt dich sehr, sehr gut. Er weiß, was bei dir alles sehr gut läuft. Aber er sieht auch, was bei dir geistlich tot ist. Doch musst du keine Angst haben, dass Jesus dich deswegen aufgibt. Nein, er baut auf den Rest, der bei dir noch am Leben ist. Jesus sehnt sich danach, dich wieder ganz zu erwecken. Und er schafft das sogar mit diesem kleinen Rest, selbst wenn du dich inzwischen kilometerweit von ihm entfernt hast. Jesus kann dich zurückholen, wenn du endlich wieder anfängst, auf ihn zu hören. Er erneuert dann sogar alle seine Verheißungen für dich, wenn du ihm vertraust und aus deinem geistlichen Schlaf erwachst. Die zweite Sache, die die Israeliten damals fast ihren Glauben gekostet hätte, war ihre Liebe zum Geld und zum Besitz. Haggai sagt, da stimmt doch was nicht bei euch. Ihr wohnt in prächtigen Häusern und das Haus Gottes liegt in Trümmern? Tom Houston hat einmal gesagt, der Wohlstand führt dazu, dass man Gott vergisst. Und wenn wir die Geschichte von Haggai durchlesen, dann stellen wir fest, er hat recht. Und wenn wir in unsere Gesellschaft heute hineinschauen, dann müssen wir feststellen, es hat sich bis heute nichts daran geändert. Auch in unserem Land sind die meisten Menschen nur noch damit beschäftigt, Geld zu verdienen. Mehr Geld zu verdienen, das steht an oberster Stelle bei vielen. Gott hingegen spielt in unserem Land kaum noch eine Rolle. Er wird nicht benötigt, um im Leben weiterzukommen. Die meisten glauben, dass ihr Geld sie glücklich machen wird. Doch wenn du dir schon mal ein paar Wünsche mit deinem Geld erfüllen konntest, dann wirst du eine andere Erfahrung gemacht haben. Die Erfahrung nämlich, dass jeder erfüllte Wunsch mindestens zwei neue nach sich zieht. Das Glück, das wir suchen, kann uns auf Dauer kein Eigenheim, kein Auto, keine exotische Urlaubsreise, kein Bankkonto oder sonst irgendetwas sicherstellen. Was wir wirklich brauchen, ist, dass Jesus Christus unser inneres Vakuum ausfüllt. Im Gespräch mit einer Frau, in dem es nicht um Geld, sondern um Wasser ging, hat Jesus das einmal ganz treffend auf den Punkt gebracht. Er hat zu ihr gesagt, wer von dem Wasser trinkt, das hier fließt, der wird wieder durstig. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird keinen Durst mehr haben, denn ich gebe ihm ein Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die ewiges Leben schenkt. Erinnerst du dich an die Worte von Haggai? Er sagte, ihr habt genug zu trinken, aber ihr bleibt durstig. Und wenn wir auf den Reichtum in unserem Leben setzen, dann werden wir auch durstig bleiben, so wie es die Israeliten damals erlebt haben. Gott hielt ihnen vor, achtet einmal, wie es euch geht. Ihr habt reichlich Samen ausgesät und nur eine kümmerliche Ernte eingebracht. Das Korn reicht nicht zum Sattwerden und der Wein nicht für einen ordentlichen Schluck. Ihr müsst frieren, weil ihr nicht genug zum Anziehen habt. Und das Geld, das einer für seine Arbeit bekommt, zerrinnt ihm zwischen den Fingern. Wir müssen wahrscheinlich in unserem Land noch nicht frieren. Aber ich denke, dass uns das Geld zwischen den Fingern zerrinnt und dass wir immer noch Durst haben, das ist vielen von uns vertraut. Darum vergiss nicht, was Jesus und was Haggai über das Reichwerdenwollen gesagt haben. Sonst verlierst du deinen Glauben irgendwann an deinen Besitz. Jesus sagte, kein Mensch kann zwei Herren dienen. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon, das ist heute zumindest den jungen Leuten kein Begriff mehr. Mammon hieß der babylonische Gott des Geldes. Die Israeliten hatten ihn im Exil kennengelernt und sie waren ihm auf den Leim gegangen und wären fast mit ihm untergegangen. Darum entscheide dich, willst du Jesus dienen oder willst du für deinen Besitz leben? Beides zugleich scheint nicht zu gehen, denn es ist unmöglich, zwei Chefs auf einmal zu gehorchen. Dein Herz kann immer nur für einen schlagen. Und dein Herz zieht dich auch immer dahin, wo du deinen Reichtum siehst. Es schaut danach, was dir wirklich wichtig ist. Darum möchte ich dir diese Frage heute Morgen auch mitgeben. Glaubst du, dass Jesus dein Leben reich macht? Bist du überzeugt, dass Jesus das Beste ist, was dir je in deinem Leben begegnet ist? Und wenn du auf diese Fragen nicht mit Ja antworten kannst, dann möchte ich dich bitten, das wirklich nochmal vielleicht bei Haggai nachzulesen, was da alles hinten dran hängt. Dass Gott seinen Segen nicht geben kann, wenn du ihm nicht vertraust und wenn du nur auf deinen Besitz baust. Jesus ist jetzt hier, um dich wirklich reich zu machen, nicht mit Besitz, sondern mit anderen Dingen, mit Frieden in deinem Herzen, mit Glück und mit Freude. Er möchte deine Hände und Herzen befreien, die so oft alles krampfhaft festhalten wollen. Die dritte Sache, die den Israeliten damals fast zum Verhängnis wurde, war ihre Liebe zur Vergangenheit. Im Buch Esra wird uns beschrieben, warum Gott den Propheten Haggai überhaupt schicken musste. Esra erklärt, dass der Tempelbau unter anderem ins Stocken kam, weil viele immer nur an früher dachten. Da heißt es zum Beispiel in Esra 3, Vers 12, viele von den Alten, Priester, Leviten und Sippenoberhäupter, die hatten den ersten Tempel noch gekannt. Als sie nun sahen, dass das Fundament des neuen Tempels gelegt war, da weinten sie laut. Statt sich zu freuen, dass ein kleiner Neuanfang gemacht war, äußerten sich die Ersten schon wieder skeptisch, weil das nicht mehr so aussah wie früher. Dabei vergaßen sie, wie gottlos sie selbst in früheren Jahren gelebt hatten und dass sie dadurch in dieses Exil nach Babylon überhaupt erst gekommen waren. Welche Blüten diese Liebe zur Vergangenheit treiben kann, musste auch Mose in der Wüste immer wieder erfahren. Da erinnerten sich die Israeliten auch gerne an all das Fleisch und den Knoblauch und die Zwiebeln, die sie an den Ufern des Nils genossen hatten. Aber sie vergaßen, dass sie Sklaven in Ägypten waren und dass sie dort Tag ein, Tag aus Lehmziegel herstellen mussten. Diese Liebe zur Vergangenheit brachte ihnen damals den Tod in der Wüste. Darum können sich die Juden unter Esra glücklich schätzen, denn hier gab es welche, die standen auf. Und sie schrien und jubelten vor Freude über das Neue, und ihr Jubelgeschrei übertönte das Weinen, erzählt Esra. Auch einige von uns weinen manchmal den früheren Zeiten in der Gemeinde hinterher. Sie meinen, dass das Liedgut früher mehr Gehalt hatte und die Leute ihren Glauben ernster gelebt hätten. An manchen Punkten haben sie damit auch durchaus recht. Aber deswegen all das Neue und Gute, das Gott hat wachsen lassen, zu verkennen, das bedeutet, den Tempelbau wie bei Esra zum Stillstand zu bringen. Und nicht immer gibt es genug Leute, die mit ihrem Jubel das Weinen übertönen. Und dann läuft die Gemeinde womöglich auch 40 Jahre durch die Wüste. Die Liebe zur Vergangenheit bedroht unseren Glauben aber auch noch von einer anderen Seite. Sie weckt bei manchen ein Heimweh nach ihrem alten Leben. Sie reden dann über die alten Tage. Früher, da haben wir so ausgelassen gelebt. Wir hatten all die Frauen und die Partys waren so wild. Also wenn ich heute kein Christ wäre, dann würde ich mal wieder so richtig. Wenn du so denkst, dann musst du dich nicht wundern, dass du ständig von Versuchungen geplagt wirst. Das ist genau das, was der Teufel gerne hört. Er stellt die Freuden der Sünde groß heraus, aber er verschweigt die Schmerzen, die sie verursacht. Der Teufel hilft uns gerne, unsere Vergangenheit in Honig einzubalsamieren, damit wir vergessen, dass darunter ein stinkender Leichnam liegt. Unser altes Ich liegt da, das durch Jesus gestorben ist. Und das ist gut so, denn dieses Ich war ein Sklave der Sünde. Darum hör bitte auf, es immer wieder auszugraben. Lass die Vergangenheit ruhen. Sie war nicht so gut, wie du denkst. Nach der Party musstest du dich auf der Toilette übergeben. Bei deinen Frauengeschichten gab es ganz viel Streit und Eifersüchteleien und dein Geld zerrann dir zwischen den Fingern. Erinnere dich doch lieber daran, dass es ohne Jesus keinen Frieden und keine Vergebung in deinem Leben gab. Und dass es ein ganz großes Geschenk ist, dass du die Ewigkeit in Gottes Herrlichkeit verbringen darfst. Die vierte Sache, die die Israeliten damals fast ihren Glauben gekostet hätte, war, dass sie über ihre Konflikte nicht mehr Herr wurden. Die Probleme beim Tempelbau wuchsen ihnen über den Kopf. Esra berichtet uns, dass es den Ausländern, die in Israel wohnten, nicht gefiel, dass der Tempel wieder aufgebaut werden sollte. Sie sabotierten die Arbeit und wiegelten die Nachbarvölker gegen Israel auf. Nun haben wir es heute meistens zumindest nicht mit solchen handfesten Auseinandersetzungen zu tun, zumindest nicht hier in Deutschland. In Ägypten ist das schon wieder anders. Aber wenn wir hier an Jesus glauben, dann wirst du auch auf manchen Widerstand und Widerspruch stoßen. Jesus selbst sagt dazu, denkt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden in die Welt zu bringen. Nein, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern Streit. Ich bin gekommen, um die Söhne mit ihren Vätern zu entzweien, die Töchter mit ihren Müttern, die Schwiegertöchter mit ihren Schwiegermüttern. Die nächsten Verwandten werden einander zu Feinden werden. Warum sagt Jesus das? Ist er nicht der, der uns den Frieden bringt? Ja, das tut er. Den Frieden in uns. Aber leider löst dieser Frieden in uns oft Streit in unseren Familien und bei unseren Nachbarn aus. Streit nämlich dadurch, dass unser Glaube plötzlich auf ihren Nichtglauben trifft. Das gibt Widerspruch. Nicht jeder wird von deiner Bekehrung begeistert sein. Indem sich dein Leben verändert, fordert es nämlich andere heraus, über ihren Lebensstil nachzudenken. Und den wollen sie vermutlich nicht aufgeben, also kämpfen sie dagegen an. Und dieser Kampf zwischen Licht und Dunkelheit, der tobt auch in unseren Familien. Jesus scheint mit seinem Licht durch uns hindurch und er deckt dunklen Stellen in unseren Familien auf. Und oft reagiert die Familie dann so, dass sie versucht, das Licht hinauszudrängen. Wenn du also dachtest, dass alle Probleme mit deiner Bekehrung vorbei wären, dann muss ich dich leider enttäuschen. Von Jesus gerettet zu sein, befreit dich nicht von den Stürmen des Lebens. Es bedeutet aber, dass der Schöpfer des Universums mit dir durch alle deine Probleme hindurchgeht. Und das ist einfach wunderbar. Er gibt dir den Mut, deinen Glauben trotz aller Konflikte zu leben. Und bei ihm findest du auch die Kraft, am Glauben festzuhalten, selbst wenn dein Partner oder deine Kinder den Weg des Glaubens nicht mitgehen. Ja, du wirst viele Wunder mit deinem Herrn erleben, wenn du an ihm festhältst. Manchmal wird unser Glaube aber auch angefeindet, weil die Leute prüfen wollen, ob er wirklich echt ist. Vielleicht wirst du am Arbeitsplatz aufgezogen, weil du versuchst, ehrlich zu bleiben, oder deine Freunde verspotten dich, weil du in der Bibel liest. Sie alle rechnen damit, dass dein Glaube wie bei vielen anderen nur ein Kartenhaus ist, das zusammenfällt, wenn ein wenig Druck und Sturm daran kommt. Dabei hoffen sie allerdings insgeheim, dass doch etwas Echtes an dir ist. Denn sie sehen sich nach einem Halt, wie du ihn hast. Sie haben nämlich niemanden, der sie durch ihre Sorgen und Ängste trägt. In jedem Fall solltest du dir nicht mehr einreden, dass etwas mit deinem Glauben nicht stimmt, nur weil du dauernd Konflikte erlebst. Jesus sagt, dass das völlig normal ist und leider dazugehört. Wir leben in einer Welt, die größtenteils gottfeindlich gegenübersteht. Und manchmal scheint es so, dass ausgerechnet dann, wenn wir uns gerade entschieden haben, wieder ganz für Gott zu leben, die Hölle gegen uns losbricht. Wir werden krank, das Geld geht uns aus, die Kinder spielen verrückt, auf der Arbeit geht alles schief und wir fragen uns, was ist denn jetzt wieder los? Dann erinnere dich bitte daran, dass Jesus genau diese Konflikte und Schwierigkeiten vorhergesehen hat. Und er hat dir für diesen Kampf ganz viel Gutes mitgegeben. Du darfst wissen, dass Jesus den Sieg schon für dich am Kreuz errungen hat. Und dass dieses Kreuz dir zeigt, dass Jesus bei dir ist und dass er deinen Schmerz versteht. Und du darfst an diesem Kreuz dich festhalten und wissen, dass du mit Jesus siegen wirst, wenn du nicht aufgibst. Du wirst wohl noch durch viele Kämpfe und manche Wunde gehen, aber am Ende wirst du von Jesus persönlich die Krone des ewigen Lebens erhalten. Kommen wir zur fünften Sache, die den Israeliten damals fast zum Verhängnis geworden wäre. Das war, dass sie nicht mehr wussten, was Gott eigentlich ehrt und was nicht. 17 Jahre lang kümmerte es anscheinend niemanden, dass der Tempel in Trümmern lag, während alles andere in Jerusalem inzwischen wieder aufgebaut und geregelt war. Da musste Gott erst dramatisch durch Haggai, Sacharja, Nehemia und Esra eingreifen, um seine Leute wieder auf die richtige Spur zu bringen. Esra hatte dabei die besondere Aufgabe, den Leuten Gottes Wort wieder nahe zu bringen. Und sie hörten tatsächlich ihm zu. Von morgens bis mittags las Esra aus der Bibel vor und erklärte Gottes Willen, und das 7 Tage die Woche, jeden Tag. Erst als die Israeliten die ganze Bibel gehört hatten, konnten sie wieder die Feste im Tempel feiern, wie sie Gott gefielen. Und das Volk wurde durch Gottes Wort verändert und erlebte eine neue Blüte. Mir scheint, dass wir heute auch wieder solch eine Reformation brauchen. Obwohl inzwischen jeder von uns die Bibel lesen kann, spielt sie kaum noch eine Rolle in unserer Gesellschaft, wenn Entscheidungen getroffen werden. Reden wir davon, dass Gott einen Teil deines Geldes zusteht, dann heißt es, der Gemeinde geht es immer nur ums Geld. Dabei steht das doch in der Bibel so drin. Erklären wir, dass Homosexualität eine Sünde vor Gott ist, heißt es, die Leute können doch nichts dafür, dass sie so sind. Aber Gott hat sich in seinem Wort nun mal dagegen ausgesprochen. Sagen wir, dass es nicht in Ordnung ist, wenn man im Geschäft etwas mitgehen lässt, dann heißt es, hast du das früher nie gemacht? Und ich werde dann groß angeschaut, wenn ich sage, nein. Dabei ist das doch gar nicht die Frage. Es geht darum, was Gott in seinem Wort sagt. Und genau das Gleiche gilt für alle unsere Lebensbereiche. Wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast, dann hat er etwas zu sagen in Bezug auf Ehe und Ehescheidung, Arbeit und Geld oder den Umgang mit Zeit und Macht und anderen Dingen. Wir aber hören meistens lieber auf unser Gefühl oder behalten uns an das, was alle machen. Aber ist das wirklich der richtige Weg? Wie viele sind schon unglücklich geworden, weil sie lieber auf ihren Bauch als auf Jesus gehört haben? Wie viele haben ihren Glauben verloren, weil sie Gott nicht verstanden haben oder nicht verstehen wollten? Darum bemühe dich, dass die Bibel dein Freund und Begleiter wird. Sie allein kann dir den richtigen Weg im Leben zeigen. Und dabei geht es nicht darum, ein paar Bibelverse zu kennen. Die Bibel will in ihrer Gesamtheit verstanden werden und zu dir sprechen. Als die Israeliten damals wirklich die ganze Bibel gehört hatten, okay, ich gebe zu, es waren nur die 5 Bücher Mose damals, da feierten sie ein großes Fest. Und Esra versprach ihnen, ihr müsst jetzt nicht mehr traurig sein, denn die Freude am Herrn wird von nun an eure Stärke sein. Das Gleiche verspricht Jesus auch heute dir. Die Freude an Jesus und seinem Wort wird ab heute auch deine Stärke sein, wenn du wieder anfängst, in der Bibel zu lesen. Und die letzte Sache, die die Israeliten damals fast ihren Glauben gekostet hätte, das waren falsche Freunde. Sie hatten sich mit den falschen Leuten eingelassen. Während des Exils in Babylon hatten sich viele, die zu Hause bleiben durften, einen Partner unter der neuen ausländischen Bevölkerung gesucht. Nun hat Gott nichts gegen Ausländer. Aber die meisten dieser Leute teilten den jüdischen Glauben nicht und galten so als unrein. Außerdem verführten sie ihre Partner dazu, irgendwelchen Götzen hinterherzulaufen. Als der Tempel wieder aufgebaut werden sollte, war das eine hinderliche Sache. Nicht, dass die sogenannten Samaritaner nicht mithelfen wollten, sie hätten gern mit angepackt, aber Gott wollte das nicht. Lange genug hatte er mit angeschaut, wie seine Leute halbherzig bei der Sache waren. Jetzt wollte er, dass sie endlich mal mit ganzem Herzen für ihn da sind. Die Israeliten mussten sich tatsächlich von ihren ungläubigen Partnern trennen oder sie konnten nicht am Tempelbau teilnehmen. Das klingt in unseren Ohren hart. Aber der Glaube scheint an dieser Stelle besonders verwundbar zu sein. Und so warnt auch das Neue Testament davor, eine Ehe mit einem ungläubigen Partner einzugehen. Allerdings weist uns Paulus im Neuen Testament eine mildere Konsequenz. Er sagt, dass du bei deinem ungläubigen Partner bleiben darfst, es sei denn, dass er unbedingt die Scheidung möchte. Nun ist die Ehe heute Morgen nicht unser Thema. Denn ich denke, auf falsche Freunde treffen wir, egal ob wir verheiratet sind oder nicht. Und wir werden auch nicht nur von unserem Ehepartner beeinflusst. Paulus ermahnt uns, schlechte Gefährten verderben gute Manieren, die Moral und den Charakter. Sie ziehen uns in eine Richtung, in die wir wahrscheinlich eigentlich nicht wollen. Manche Leute ziehen nun einen Schlussstrich unter diese ganze Geschichte und sagen, also mit Nichtchristen möchte ich gar nichts mehr zu tun haben. Das ist meines Erachtens die falsche Reaktion. Im Gegenteil, wenn du gar keine Beziehung mehr zu irgendeinem Nichtchristen hast, dann stimmt auch irgendetwas mit deinem Glauben nicht. Denn Jesus war doch ein Freund der Sünder und er hat dich und mich zu Menschenfischern erklärt. Und mit diesem Begriff haben wir, denke ich, die Lösung in der Hand. Jesus zeigt uns mit dem Wort Menschenfischer, worauf es bei Beziehungen wirklich ankommt. Die Frage, die wir uns zu stellen haben, ist, wer zieht eigentlich wen wohin? Wer zieht wen wohin? Wenn du oder andere merken, dass sich bestimmte Leute durch ihre Art von Jesus wegziehen, dann solltest du den Kontakt tatsächlich abbrechen. Lass dich nicht täuschen. Vielleicht bist du noch nicht so weit, dass du widerstehen kannst, wenn andere dich immer weiter nach unten ziehen. Dann geh diesen Leuten doch aus dem Weg, bevor du deinen Glauben oder noch mehr durch sie verlierst. Schieb deine Missionsabsichten auch bitte nicht als Alibi vor dir her. Ich glaube, dass du ganz genau weißt, wer dich in welche Richtung zieht. Such dir doch erstmal ein paar Christen, von denen du noch etwas im Glauben lernen kannst. Lass dich von ihnen im Glauben stärken und vielleicht kannst du auch darum bitten, dass sie dir vieles in der Bibel zeigen. Und erst danach stürz dich ins Abenteuer und schau, wen du zu Jesus ziehen kannst. Bei den Israeliten ist es damals durch Haggai und Esra tatsächlich gelungen, all diese Feinde des Glaubens im Leben des Volkes aufzudecken. Dadurch kam es zu einer Erweckung unter den Israeliten und der Tempel konnte tatsächlich vollendet werden. Und genauso hoffe ich, dass auch wir die Feinde unseres Glaubens erkennen und ihnen nicht mehr auf den Leim gehen. Unser Glaube ist eine zarte Pflanze, die geschützt werden muss. Und Jesus möchte uns mit diesen Worten von Haggai gerne dabei helfen. Damit unsere Glaubenspflanze gesund bleibt, hat Jesus uns mit der Bibel und der Gemeinde ganz viele wunderbare Dinge an die Hand gegeben. Und ich wünsche dir und mir, dass wir sie beherzigen und im Alltag umsetzen. Konkrete Schritte dazu kannst du dir zu Hause überlegen oder aber auch jetzt gleich. Wir werden jetzt eine Zeit der Anbetung haben, in der wir singen und beten und uns auf unseren Gott neu ausrichten wollen. Und ich bitte dich dabei zu klären, in welchem Bereich bist du geistlich träge geworden? Wo hängst du mehr am Geld und am Besitz, als es für dich gut ist? Wo lässt dich die Vergangenheit nicht los? Welche Konflikte blockieren dich? Wann hast du mehr auf deine Gefühle gehört, als auf Gottes Wort zu vertrauen? Und was sind gute und was sind falsche Freunde in deinem Leben? Mit diesen Fragen kommen wir jetzt zu Jesus. Amen.